Irgendwann war ich dann in der 4. Klasse und dann wurde es auch irgendwann ernst. Also Ende der 4. Klasse war so, ja, auf welche weiterführende Schule kommt man jetzt? Und ich würde behaupten, das war auch so der erste Moment in meiner bisherigen, noch jungen Schullaufbahn damals, dass ich Angst hatte auch. Ja? Angst und auch sehr stark an mir gezweifelt habe, weil ich wusste, dass ich nicht so gut war in der Schule. Ja? Ich hatte auch große Probleme mit der Sprache, weil ja, das Türkisch zu Hause, ne? Also zu Hause wurde Türkisch gesprochen und in der Schule halt Deutsch und irgendwie war das ein Mischmasch so und ich hatte auch ganz große Probleme mit der Zugehörigkeit, ne? Bist du jetzt Türke und sprichst jetzt halt Türkisch oder bist du Deutsch und sprichst jetzt Deutsch und was einen halt auch so ein bisschen plagt als Migrantenkind oder mit Migrationshintergrund, wie man es auch nennen will. Und als ich dann in die 4. Klasse kam, wusste ich auch, weil dann hat es sich auch rumgesprochen und so, auch in der Klasse, das weiß ich noch, dass nach der 4. Klasse die Kids halt auf andere Schulen gehen, ne, auf weiterführende Schulen. Und wie gesagt, ne, bei mir sah es nicht so gut aus. Und zum Tag der Zeugnisvergabe, weiß ich noch, war ich richtig deprimiert. Also das war echt scheiße, weil die meisten meiner Freunde sind auf die Realschule gekommen, ja, also in Bayern, wo ich auf der Schule war, auf der Grundschule, war das so, dass nach der 4. Klasse man entweder auf die Hauptschule, auf die Realschule oder aufs Gymnasium gekommen ist, ne? Ich weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern ist oder war, wahrscheinlich ähnlich. Auf jeden Fall war so, bei mir war so, okay, Bruder, du hast verschissen, so, du kommst auf keinen Fall auf die Realschule, Gymnasium schon sowieso nicht. Also ich, wie gesagt, ne, ich war einfach auch nicht so gut in der Schule. Und damals ging es ja auch so darum, was die Lehrer und Lehrerinnen halt irgendwie, die man hatte, empfehlen würden. Und nach der Empfehlung ging es bei mir halt eher nach unten. Und ja, so habe ich erfahren, dass ich auf die Hauptschule muss, ne, nach der 4. Klasse. Und da war ich schon sehr deprimiert, weil das war so ein bisschen, damals, das weiß ich noch, man wollte das einfach nicht, weil man wusste, okay, wenn du auf die Hauptschule kommst, dann ist irgendwie, ja, dann hast du halt verschissen, ne? Dann hast du quasi verloren, ja, dann bist du quasi ein schlechter Schüler und auch so ein bisschen ein schlechter Mensch, weil du bist, kommst halt auf die Hauptschule und so. Und ich sag dir ehrlich, ich hab mich auch beschissen gefühlt, ne? Das war so das erste Mal in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, okay, der Kindergarten, Spaß, Spielspaß und so ist vorbei, ja. Und es geht jetzt bergab. Ja, und dann bin ich auf die Hauptschule gekommen und war halt sehr verzweifelt, weil die meisten meiner Freunde halt, wie gesagt, auf Realschulen und Gymnasien gegangen sind und ich halt nicht. Und es sah so aus, dass ich auf derselben Schule bleiben konnte und es so eine Teilhauptschule war. Sprich, man hatte die Möglichkeit, nach der 5. Klasse und nach der 6. Klasse nochmal auf eine weiterführende Schule zu kommen. Also sprich, ich hätte auch nach der 5. Klasse auf die Realschule kommen können. Oder nach der 6. Klasse sogar noch aufs Gymnasium oder was auch immer. Aber auch das hat nicht geklappt. Ja, ich weiß noch, in der 5. Klasse musste es gewesen sein, so. Da hatte ich einen Kumpel von mir, der hat mir Rap gezeigt. Ja, also der hat mir nicht Rap gezeigt, ich kannte Hip-Hop auch schon von zu Hause, ein bisschen von meinen älteren Brüdern, aber der kam dann das erste Mal und dann haben wir auch so Kool Savas und so Sachen gehört in der Schule und so, ne, und das hat da so angefangen, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, ja, so 4., 5. Klasse muss es gewesen sein und dann war halt einfach Schule total uninteressant, mehr oder weniger, und man hat halt voll den Zugang zu Hip-Hop gefunden, ne, und irgendwie Savas hat mich halt voll geflasht. Azad natürlich auch, so als kleiner Junge mit Migrationshintergrund war Azad und Savas, das war natürlich auch so ein bisschen, weil Azad ist Kurde, Savas ist Türke und also hat man das damals gesehen und dachte sich, boah krass, die sehen aus wie ich, die verhalten sich so ein bisschen wie ich und deswegen hat man das gefeiert. Und ja, in der 5. Klasse und in der 6. Klasse dann auch war dann war es dann vorbei mit weiterführenden Schulen. Ich war dann einfach, wurde immer schlechter in der Schule. Und das hatte natürlich auch den Nachteil, dass ich, wie gesagt, nicht auf weiterführende Schulen kommen könnte, was da wirklich so, ja, was meine Eltern auch so ein bisschen gehofft hatten, beziehungsweise mehr meine Mom. Mein Vater, der war, sag ich mal, jetzt vielleicht nicht so, weil er halt auch sehr viel arbeiten musste, hinter allem her, so das Erziehungsding mit Schule und so, das war eigentlich auch von der Grundschule an bis über die ganze Schullaufbahn eigentlich eher so ein Mama-Ding, ne? Und die hatte dann natürlich gehofft, ey, komm, streng dich an, zieh durch und so, dann kannst du es schaffen und kommst vielleicht noch auf ein Gymnasium, weil meine Brüder waren tatsächlich auch auf derselben Grundschule in ihrer Zeit und sind nach der 4. Klasse direkt aufs Gymnasium gekommen. Darauf erstmal einen Schluck, ey, hammert. Das hat mich halt übelst, also ich glaube schon als Kind durch die Mutter schon so ein bisschen beeinflusst, weil das war so ein Druck, ne? So, ey, deine Brüder haben es doch auch geschafft, du musst doch auch schaffen. Aber ich war halt nicht wie meine Brüder, ne? Ich war halt einfach nicht gut in der Schule. Und Noten hin, Noten her, ja. Ich habe mich da einfach nicht wohlgefühlt. Und das ganze Zeug, was wir lernen mussten, wollte ich nicht lernen. Ich hatte extreme Konzentrationsschwäche. Noch so eine Geschichte vielleicht zu dieser 5. und 6. Teilhauptschule, wie man sie genannt hat. Wie gesagt, es war so ein Zwischending zwischen Grund- und dann richtiger Hauptschule. Nach dieser Schule, also nach der Schulzeit quasi, also nicht nach der Schulzeit, sondern nach Unterrichtsschluss, ja, so, gab es eine Nachmittagsbetreuung in dieser Schule für die fünfte und Sechstklässler, ja. Und ich war da drin. Und jetzt musst du dir vorstellen, ich habe eh schon gar keinen Bock auf Schule und meine Mutter schreibt mich da jetzt noch ein. Und da gab es auch noch eine Hausaufgabenhilfe und halt so Mittagessen und so. Und dann konnte man noch irgendwie bis nachmittags halt in der Schule bleiben. Und das war eigentlich genau das, was ich nicht wollte, ne? So habe ich mich wiedergefunden in dieser verdammten, verkackten Nachmittagsschule, ja, wo wir nach der Schule, nachdem man Unterricht hatte, stundenlang noch Hausaufgaben machen musste und eigentlich weiter lernen musste und boah, das war so beschissen. Da war so eine Nachhilfelehrerin oder ich weiß gar nicht mehr, was das für eine Frau gewesen war, ja, die war komplett geistesgestört. Die hat die ganze Zeit in dieser Schule, also in diesem Raum, diesem Nachmittagsraum, ganz vorne am Pult gesessen und hat jeden Tag in dem Moment, wo wir Hausaufgaben gemacht haben, also die Kids, die halt in dieser Nachmittagsbetreuung waren, gegessen. Aber wie ein Schwein und wie die geschmatzt hat. Jetzt hast du sowieso totalen Dachschaden, weil da irgendwie, keine Ahnung, Mathe, Deutsch, Englisch, Physik oder sonst irgendwas hattest, was weiß ich, für was für Fächer. Und dann kannst du nicht nach Hause gehen und dich locker machen und spielen und Quatsch machen oder was auch immer. Nein, du musst dann nach einer kurzen Pause in die Hausaufgabenbetreuung, ja. Und jetzt bist du in dieser Hausaufgabenbetreuung, hast du sowieso schon so einen Hals, weißt du. Und dann hockt da diese Lehrerin und schmatzt sich einen ab, ja. Rosenkohl, Blumenkohl, Fett-Sahnesoße, Schnitzel, all der, was die sich da gegeben hat. Und ich will nicht lügen, ja. Manchmal saß ich da und hab mir gedacht, boah, ich hätte jetzt auch voll Bock zu essen, Mann, ne, sah auch lecker aus und so, aber die hat halt, ich weiß nicht, ob das so ein, es sah wirklich lecker aus, aber ich weiß nicht, ob die so ein Dachschaden hatte, dass die uns irgendwie permanent einen reinwürgen wollte mit dem Schmatzen, aber die hat so extrem laut geschmatzt, ja, dass du in der 6. oder 10. Reihe, keine Ahnung, wie weit ich von der weg saß, das Schmatzen noch in deinem Ohr gehört hast, ja, also das war furchtbar. Und was dann bei mir so, also was ich dann so gespürt habe, was dann los war, ist, dass ich gemerkt habe, ey, ich kann mich einfach nicht konzentrieren. Und dieses sich konzentrieren oder nicht konzentrieren können, sah bei mir so aus, dass ich nicht mal mehr sitzen konnte. Also ich konnte nicht mehr am Tisch sitzen. Und kennst du das, wenn die Beine dann so wippen unter dem Tisch, so die ganze Zeit, da kriegst du so einen Zitteranfall. Ich hatte das permanent, ich habe das teilweise heute noch, aber ey, das war so krank, Mann. Und ja, das war halt auch so, wie gesagt, so eine bayerische Schule, wo man gehorsam sein musste und so und nicht stören darf. Und wenn du dann so warst wie ich, dann warst du sofort auch so ein ADHS-Kind, ja. Der hat ADHS, Ja, ich hatte dann so diagnostiziert bekommen von Professor, Doktor, Lehrerin, ja, dass ich ADHS habe und dass ich halt Konzentrationsschwäche habe und hast du nicht gesehen. Was ist dann passiert? Im Laufe dieser fünften und sechsten Klasse, die Lehrer und Lehrerinnen haben das natürlich an, also die Schule hat das an meine Mutter getragen und meine Mutter hat mich natürlich so, wie es irgendwie dann zu der Zeit üblich war, also so ging es vielen meiner Freunde und den Leuten damals auch ähnlich. Denen ging es auch so. Die sind dann zum Psychologen gegangen, ja, zum Kindertherapeuten. Ey. Digga. Kindertherapie, also Therapie für Kinder. Pass auf. Ich kann nicht am Tisch sitzen und stundenlang machen, was man mir sagt. Ne? Das konnte ich noch nie. Und in der Kindheit war das halt ganz besonders schwer. Jetzt bin ich in dieser Therapie, ja, und dann kommt so eine Therapeutin, ganz, ganz, ganz üble Frau, das werde ich nie vergessen. Bis heute war das war eher ein traumatisches Erlebnis, als dass die mir geholfen hat. Jetzt kommt die und will mit mir so Tests machen, ja. Und diese Tests sahen so aus, dass die mir so ein DIN A4 auf den Tisch gelegt hat, vor mich gelegt hat. Und auf diesem DIN A4 waren wirklich Hunderte von ganz kleinen Kreisen, okay? Dann hat sie mir einen Bleistift in die Hand gegeben, in so einem leeren Raum, wo so eine Uhr drin war, die hat die ganze Zeit so tick, gemacht, ja? Wovon ich schon wahnsinnig wurde. Jetzt muss ich an diesem Tisch sitzen, ja? Diese Uhr, tick, 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 kriege ich eh schon Raster, ja? Und alles ist, als würden die Wände näher kommen, so. Und ich sitze da und jetzt halte ich fest, diese Mini-Kreise, die wirklich so klein waren, dass ich kann es gerade gar nicht nachmachen. Das ist die ganz, ganz, ganz kleine Kreise, vielleicht so groß, ja, so irgendwie, also ganz, ganz mini. Und in diesen Kreisen war immer eine Lücke. Okay? Also der Kreis war nie ganz geschlossen. Und meine Aufgabe war es, diese mini, mini, mini Kreise mit einem Bleistift auszumalen. Also quasi nicht den ganzen Kreis, sondern immer die Lücke zu schließen, ja? Ey. Und das stundenlang, ja? Stundenlang, also Stunde für Stunde, ja? Therapiesitzung für Therapiesitzung, immer wieder, immer wieder. Haben sie mich da hingesetzt und das hat sich so Konzentrationsübungen genannt. Da habe ich auch ein Buch mit nach Hause bekommen, das weiß ich noch. Da waren auch so ähnliche bescheuerte Spiele drin. Oder Spiele, ja, Aufgaben, was auch immer. Und dann musste ich da wirklich da sitzen und diese verdammte Scheiße da machen, ja. Und ey, Alter, das war ein traumatisches Erlebnis. Also so hat es mich in der fünften und sechsten Klasse mit der Diagnose ADHS erwischt, ja. Und auf einmal habe ich mich in dieser Praxis wiedergefunden mit diesen Konzentrationsaufgaben. Totalen Zitteranfall am ganzen Körper, diese scheiß Uhr tickt, der Raum winzig klein, Fenster zu, ein Lichtkegel auf mir, diese Therapeutin, die mich da beobachtet. Ey, Alter. Weio, 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 was war das für eine beschissene Zeit? Ja, wirklich, so im Nachhinein, das war grauenhaft. Okay? Ja, das war Klasse 5 und Klasse 6. Das war so das erste Mal auch meine Erfahrung, eine Therapie zu machen. Ja, das war echt abgefuckt. Zudem war noch, dass ich in der Kindheit ein traumatisches Erlebnis hatte. Ich habe nämlich mit meinen Brüdern nachts bei uns auf dem Dachboden damals Freddy Krüger geguckt. Ja? Und dieser Film hat sich so in mein Hirn gebrannt, dass ich auch schon immer so ein bisschen Schwierigkeiten hatte zu schlafen. Also ich hatte auch eine Kindheit, eine frühe Kindheit, auch wo ich zum Beispiel sehr, sehr selten ohne Licht an der Wand schlafen konnte. Ja, weil ich einfach immer Schiss hatte. Nicht nur wegen Freddy Krüger, aber das war auf jeden Fall so ein Film, der hat sich gut eingebrannt bei mir. Ja. Und auch das wurde dann so ein bisschen in dieser Therapie angegangen, so dass versucht wurde, diese Angst zu bewältigen. Aber es hat vorne und hinten nicht gepasst, weil, wie gesagt, zwischen Konzentrationsübungen und irgendwie Angstbewältigung, das war eine ganz, ganz, ganz beschissene Therapie. Und worin hat es gemündet, diese Therapie? Dreimal darfst du raten. Natürlich in Ritalin. Ja. Ich habe dann so eine Packung Tabletten mitbekommen, also damals meine Mutter für mich, ja. Die hat mich dann immer hingefahren, hat gewartet, bis es fertig ist, hat mich wieder mitgenommen und ich war zu der Zeit schon übergewichtig. Also ich habe ja schon mein ganzes Leben lang Gewichtsprobleme. Ich war in der Kindheit schon sehr dick und damals in der 5. und 6. Klasse hat es auch angefangen, dass ich auch viel, viel gegessen habe, auch zum Kompensieren, ja, jetzt im Nachhinein 100%. Und dann weiß ich noch, bin ich nach Hause gekommen mit meiner Mom und habe dann so eine Ritalin gefressen, ne? Und ich bin meiner Mutter wirklich dankbar für diesen Move, der jetzt kommt. Dieses Gefühl auch zu ihrem Kind, weil ich mache ihr keinen Vorwurf. Das sind Ärzte, das sind Lehrer und Lehrerinnen. Die Frau hat noch, also hat damals noch nicht so gut Deutsch gesprochen und hat auch immenses Vertrauen einfach in diese, in den weißen Kittel gehabt, nennen wir es mal so, ne? Und so nach dem Motto, ey, das ist ein Arzt, ja, das ist ein Doktor, der wird schon wissen, was er macht, so, na, ne, so in dem Sinne. Und jetzt hat meine Mutter diese Ritalin-Packung, ne, und gibt mir so eine Pille. Und ich nehme eine und nochmal, ich war damals schon gut im Business, ich habe viel gegessen, ja. Ich hatte schon ordentlich Funde auf mir drauf so und habe auch sehr gerne gegessen, also ist jetzt auch kein Geheimnis oder so, ich habe ordentlich zugelangt, ne? Und es gab halt mein Lieblingsessen so damals, oder eines meiner Lieblingsessen so, das weiß ich noch, hat meine Mutter gerne gemacht, es waren halt Pommes und Chicken Nuggets und sowas, ne? So ab in die Fritteuse und oh geil, Ketchup drüber, gib ihm. Und normalerweise hat meine Mutter Pommes gemacht, also aus frischen Kartoffeln, ja, hat die in die Fritteuse oder hat die halt frittiert und als sie diese Pommes dann rausgeholt hat und auf ein Sieb oder auf ein Krepppapier getan hat, war der Teller nach 30 Sekunden schon weg. Ich habe mir die heißen Pommes schon ins Maul gestopft, sodass sie immer wieder neu auflegen musste, sodass kein Haufen sich von Pommes bilden konnte, sondern immer wieder auf den leeren Teller. Und das war also das gewohnte Bild und auch die Chicken Nuggets direkt rein und so habe ich voll gern gegessen. Jetzt ist aber Folgendes passiert. Jetzt habe ich diese Ritalin genommen und meine Mutter hat zur Freude für mich, hat sie halt wieder dieses Essen gemacht. Ne? Pommes, Chicken Nuggets, so lecker. Jetzt gehe ich zu meiner Mutter und die sagt so, Essen ist fertig. Und ich sage so, ich habe keinen Hunger. Danke, so, ich will nichts essen. Und das weiß ich noch, das werde ich nie vergessen, da hat mich meine Mutter angeguckt und hat gesagt, du nimmst diese Tabletten nicht mehr. Du, das war die erste und die letzte. Da stimmt was nicht. Das kann dir unmöglich gut tun. Weil die hat gecheckt, was das mit mir macht. Ich war nach dieser Tablette, also der Wirkstoff, ja. Ich will nicht lügen. Vielleicht war es nicht einmal, sondern auch ein, zweimal. Ja, ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es so der erste, maximal der zweite Tag nach Konsum war. Ich weiß nicht mehr, wie die Verordnung war, einmal morgens, einmal abends, einmal am Tag, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall direkt am Anfang, ja. Und da hat meine Mutter gecheckt, Alter, der Junge ist eigentlich ein sehr lebensfroher Typ, ja. Der isst gerne, der genießt auch gerne Essen und der mag das und so, ist alles cool. Jetzt nimmt der diese Pille und will nichts essen. Und das war für meine Mutter so ein krasses Zeichen, dass sie gesagt hat, ey, da müssen wir nochmal reden. Also da müssen wir nochmal mit dem Arzt reden oder das kann nicht sein, weil Appetitlosigkeit ist eine. Aber die hat halt irgendwie gecheckt, dass es mir nicht gut tut. Und ich bin ihr sehr, sehr, sehr dankbar, dass sie das gecheckt hat und nicht irgendwie dem gefolgt ist, was der Arzt gesagt hat, weil, ey, ich sollte das nicht fressen. Ich habe da keinen Bock auf Tabletten gehabt oder so. Das war einfach fehl am Platz. Ich war einfach ein lebensfroher, aktiver Junge, der irgendwie noch vor ein paar Jahren irgendwie halt, also wenn ich jetzt an die 6. Klasse denke, vor ein paar Jahren noch halt Grundschüler war, so, ja. Und jetzt halt auf dieser komischen Hauptschule, Teilhauptschule da bin, ja, und da diese Ritalin fressen muss. Also das hat vorne und hinten keinen Sinn gemacht, meiner Meinung nach, jetzt auch im Nachhinein. Und diese Therapeutin da, das war in Hanau, ja, der am liebsten gefühlt links, rechts eine für diese Fehldiagnose und für die beschissene Therapie. Ich musste mich auch immer auf die Waage stellen, ja. Und dann wurde immer mein Gewicht gemessen und keine Ahnung, was das soll. Das war so erniedrigend jedes Mal. Alter Vater, was eine beschissene Therapie. Naja. Ja, und fünfte, sechste Klasse, so mit Ach und Krach geschafft, ne? Dann, ich glaube, ab der fünften Klasse hatten wir ab der vierten oder ab der fünften Klasse Noten, ich weiß es gar nicht mehr genau. Weil die Grundschule war ja, glaube ich, notenfrei, nur mit Texten, oder war das die erste und zweite Klasse? Egal, auf jeden Fall, wo dann halt Zensur stattfand und ich gemerkt habe, ey, du bist einfach scheiße in der Schule, ne? Also ich habe von vornherein gemerkt, Mathe, Deutsch, Englisch, Chemie, Biologie, Ethik, all die ganzen Sachen, die man also hatte, Sport und so, das sind Fächer, die kotzen mich an, ich komme damit überhaupt nicht klar und gerade Mathe und grundsätzlich auch dieses Stillsitzen in der Klasse, Lernen, diese Schüler sein, den die Schulen so haben wollte, ne? Keine Chance. Was wurde aus mir? Fünfte, sechste Klasse, Klassenclown, Klassensprecher, immer laut, immer abgefuckt, immer irgendwie die Leute genervt. Also, ne, so sozial und so korrekt ich auch war und so viel ich auch anderen immer geholfen habe, ja, ich war in der fünften und sechsten Klasse. In der Schule gab es so eine AG Streitschlichter, ne? Und da bin ich immer gerne reingegangen, weil ich habe das cool gefunden. Ey, du hast ein Problem, wir setzen uns an einen Tisch und klären das. Weil das habe ich von zu Hause nie gehabt, nie. Bei uns gab es kein, da ist was passiert, okay, komm, wir setzen uns hin und wir reden jetzt. Und dann finden wir eine Lösung und dann stehen wir auf und du gehst deinen Weg oder ihr gebt euch die Hand, alles ist cool. Bei mir zu Hause wurde Streit und Problematik immer mit Gewalt gelöst, ja, verbal oder nicht, aber es war sehr selten so, dass irgendwie diskutiert wurde und dann irgendwie hatte man auch ein Stimmrecht und wie das ja heute gang und gäbe ist, dass Kinder mitdiskutieren können und sollen auch und all die Sachen. Nee, bei mir in der Familie war das so ganz klar, ey, du bist das Kind, du hältst die Schnauze, wenn du Scheiße gebaut hast, gibt's Konsequenzen. Punkt aus. Da gibt's nichts zu reden. Ja, und ja, das hat mich halt an dieser Streitschlicht der AG so geflasht, dass das ja auch so geht, ne, dass man Konflikte, sage ich mal, oder Probleme, die man hatte, auch am Tisch lösen kann. Und das haben die da halt irgendwie auch einem beigebracht und so. Deswegen war Schule nicht immer grundsätzlich kritisch gegenüber so. Oder heute auch noch, ne? Es gibt gute Sachen, aber es gibt halt auch viele beschissene Sachen, wie zum Beispiel, dass halt jedes Kind irgendwie in diese, gerade auch ich, so versucht wurde, in so eine Schablone zu pressen, in die ich gar nicht reingehöre, ja. Ja, und so war's dann. Und dann war ich fünfte, sechste Klasse, Teilhauptschule, den Gedanken an Realschule und Gymnasium schon lange verloren. Und dann halt irgendwann mit Hip-Hop und diese ganze Therapiegeschichte und so halt die ersten Struggles gehabt. Also Hip-Hop im Sinne von, dass ich mich mehr für etwas anderes interessiert habe in meinem Leben als jetzt für, keine Ahnung, Kinderkram oder Schule oder so. Das war so wirklich auch mein erstes richtiges Hobby, ja, womit man sich dann halt beschäftigt hat, auch im Freundeskreis natürlich. Und um dann später festzustellen, boah, das ist nicht nur ein Hobby, das ist die große Liebe. Also Hip-Hop kam in mein Leben und hat mich verführt mit dem ersten Blick. So, ich schwör's dir und das war halt so krass damals, als ich diese ganzen Tracks gehört habe. Und damals gab es ja auch noch nicht so viel wie heute, ne? Das Musik hören, das Musik bekommen auch, also an Musik kommen, war auch ein ganz anderes Thema wie heute. Heute hat jeder Spotify, alles ist erhältlich, zack, Handy an und gib ihm. Damals war es so, du musstest irgendwie entweder jemanden kennen oder das lief auf MTV oder TRL oder Viva oder was auch immer. Gebrannte CDs waren im Urlaub, im Umlauf und Ja, man musste sich halt organisieren, Musik musste man sich organisieren, man konnte nicht einfach mal, oh ja, ich gehe heute jetzt mal, wie gesagt, Handy raus und zack, nee, man musste gucken, ey, wie kriege ich diese Tracks auf eine CD oder hat jemand die CD und ich weiß noch, so Sachen wie, keine Ahnung, Kool Savas Alben oder so, wie glücklich ich war, wenn ich dann sowas bekommen habe, vielleicht durch meinen Bruder oder meine Brüder oder durch Freunde oder so, das war der Wahnsinn. Und es hat mich halt so verschlungen, dass ich dann in der 5. und 6. Klasse auch fast schon so ein bisschen aufgegeben habe mit Schule und mir dachte, ach, scheiß drauf, ich gehe einfach meinen Weg. Und habe mich dann wiedergefunden als total Hip-Hop-interessierten, schlechten Schüler, der dann nach der 6. Klasse beschlossen hat oder mit dem man dann beschlossen hat, ja, ich habe das ja nicht selber beschlossen, es war ja dann die Schule, zu sagen, okay, du kommst jetzt auf die richtige Hauptschule, nicht mehr auf dieses System mit Teilhauptschule, dass du vielleicht noch was schaffen kannst, sondern du kommst jetzt auf die Hauptschule und das ist jetzt dein Leben und so sieht es jetzt aus. Ja. Und dann war ich in der Hölle.